Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner Frank und Frei. Und bevor es losgeht, vielleicht fällt es euch schon auf, wir haben neue Tassen so. Hübsches Modell, aber es ist eine Linkshänder-Tasse. Denn wenn ich die so halte in meiner rechten Hand, dann seht ihr ja gar nicht, wie schick die ist. Nuviso Comics, könnt ihr mal auschecken. Schöne neue Seite, schönes Projekt hier bei Nuviso. Ja, yeah. Aber jetzt kommen wir zu unserem Thema hier. Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, ist wieder mal Geschichte, wieder mal alternative Geschichte, aber hochspannend. Hat auch ganz viel zu tun mit heute. Weil es ist immer so, wir schauen auf die Geschichte auch, um die heutige Situation zu verstehen. Und das Thema, was ich habe, nenne ich, wurde die Schweiz von den Tempelrittern gegründet? Und ich versehe das bewusst mit einem Fragezeichen, denn es ist alles nach wie vor eine These. Aber das ist ein hochinteressantes Thema. Es gibt da eine ganze Reihe von Indizien und ich recherchiere an diesem Thema schon ganz lange und ich präsentiere es jetzt mal als These. Allerdings halte ich schon für durchaus wahrscheinlich, denn sonst würde ich dem nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Aber das gleich mal vorweg, ist eine These. Was anderes möchte ich dem Thema auch vorwegstellen, denn es ist immer schwierig, wenn man über ein Land spricht und über Strukturen, ohne die Menschen beleidigen zu wollen. Und das ist mal völlig klar, also auch in diesem Fall. Vieles von dem, was ich sage, wird vielleicht nicht allen Schweizern gefallen, weil es auch an gewissen Mythen aus diesem Schweizer Nationalismus kratzt und die vielleicht ein bisschen anders darstellt. Aber das geht da keineswegs gegen die Schweizer oder so. Ich meine, ich habe selbst in der Schweiz auch schon durchaus seltsame Erfahrungen gemacht und werde euch vielleicht die eine oder andere Geschichte hier heute auch noch erzählen. Aber genauso kann ich es mit Sicherheit sagen, ich habe in meinem Leben schon viele Schweizer kennengelernt, gute Leute so. Also es ist immer so, wenn wir solche Sachen kritisieren, ob das Religionen sind, ob das Länder sind, es geht nie gegen die Menschen, sondern es geht um Machtstrukturen, die wir als einfache Leute ganz sicher nicht erfunden und etabliert haben, sondern darum geht's. Und ja, wenn ich jetzt so Leute da vielleicht, wenn sich Leute verletzt fühlen in ihrem Nationalstolz, dann würde ich jetzt fast sagen, es tut mir leid, aber eigentlich tut es mir nicht leid, weil tatsächlich ist das etwas, was ich hier öfter schon versucht zu unterscheiden. National und Volk ist nicht unbedingt das Gleiche. Nation, dieses ganze Konzept, ist vor allem ein Herrschaftskonzept, ein Machtkonzept. Während Volk ist wirklich das, was halt natürlich gewachsen ist. Das einfache Volk, das Volk, das ist was, mit dem ich mich da verbunden fühle. Und wenn Leute in ihrem Nationalstolz sich da ein bisschen erschüttert fühlen, naja gut, dann ist es halt letztens der Schmerz, den eine Enttäuschung hervorruft. Aber eine Enttäuschung ist letzten Endes immer noch besser, als auf Dauer Enttäuschung zu fahren. Jo, das Thema ist also, wurde die Schweiz von den Tempelrittern gegründet? Und ich möchte mal einsteigen in dieses Thema mit diesem Sonderstatus der Schweiz. Das habe ich mich schon immer gefragt, schon in der Schule habe ich mich das gefragt und ich habe dann später auch an der Uni dann Geschichte studiert, aber irgendwie das wurde nie thematisiert. Aber ich habe mich das immer gefragt, woher kommt eigentlich dieser Sonderstatus von der Schweiz? Dieses Konzept von Neutralität. Hey, weißt du, wir hatten im 20. Jahrhundert die beiden großen Weltkriege in Mitteleuropa. Rund um die Schweiz ist alles am Kämpfen, aber die Schweiz selbst nicht. Ist immer neutral. Da habe ich mich schon immer gefragt, woher kommt das, diese Neutralität? Woher kommt auch diese Internationalität? Die ganzen NGOs, die dort sind, die UN-Organisationen und so weiter, das diplomatische Korps. Woher kommt dieser Sonderstatus von der Schweiz? Und einsteigen möchte ich tatsächlich mal mit diesen Fragen, so wie war das eigentlich in den beiden Weltkriegen? Wieso ist da die Schweiz eigentlich nicht involviert gewesen? Ich meine, Neutralität klingt ja schön, aber andere Länder haben sich auch neutral erklärt und das wurde nicht respektiert von den Kriegsschaffenden. Sowohl die von den Achsenmächten, Deutschland hat da Neutralität von Ländern verletzt, als auch natürlich die Alliierten, beispielsweise Länder wie Iran, Persien war auch neutral, wurde aber sofort besetzt wegen dem Öl auch und so weiter. Aber warum nicht die Schweiz? Warum war die Schweiz da außen vor? Und es wird als gängige Erklärung angeführt, gerade wenn es jetzt um diese Weltkriege geht, dass die Schweiz halt ein sehr wehrhaftes Land ist. Und das stimmt auf jeden Fall. Denn tatsächlich ist die Schweiz, würde ich mal sagen, von allen europäischen Ländern das am durchmilitarisierteste, das mit der stärksten militärischen Tradition. Das ist tatsächlich so. Und das ist an sich ja schon ein Widerspruch, wenn du zum einen Teil der Identität so eine Wehrhaftigkeit ist und so ein starkes, ausgebautes Kriegswesen. Aber auf der anderen Seite ist man die ganze Zeit neutral. Das passt irgendwie auch nicht so recht zusammen. Ne? Und ich habe mich das dann eben schon in jungen Jahren immer gefragt, wieso ist die Schweiz da in den Weltkriegen eigentlich nie verwickelt worden? Wäre doch auch lohnenswerte Beute, Schweizes Reich, das Gold der Schweizer Banken und so weiter. Da hätten doch bestimmt einige kriegsführende Parteien drauf geschaut. Und natürlich muss man sagen, die Schweiz haben halt es geschafft, aus ihrer Neutralität heraus halt auch mit beiden Kriegsparteien sozusagen gute Geschäfte zu machen, sodass beide dieses neutrale Feld auch für sich zu nutzen wussten. Aber es ist auch, und da bestehen vor allem die Schweizer drauf, sie sagen, es ist auch ihre Wehrhaftigkeit, die einfach dafür gesorgt hat, vor allem war die Angst vor Hitler-Deutschland, dass die Schweiz nicht so einfach überrennen können. Und da ist tatsächlich was dran. Die Schweiz ist sehr militärisch. Es war bis vor wenigen Jahren war ein Militärdienst für junge Schweizer Männer bindend, pflichtend. Da gab es gar nicht die Alternative, wie jetzt in Deutschland, dass du halt Zivildienst machst oder sowas. Erst vor wenigen Jahren hat sich das geändert. Aber bis vor wenigen Jahren hat wirklich jeder junge Schweizer hat den Militärdienst gemacht. Wenn nicht, hast du dann wirklich eine Vorstrafe riskiert und hast dann auch riskiert, dass du dann den Rest deines Lebens irgendwie so ein Stigma drauf hast, weil du dich dem verweigert hast. Aber tatsächlich haben fast alle Schweizer haben Militärdienst geleistet und traditionell haben die auch, wenn die aus dem Militärdienst ausschieden, haben die auch ein Gewehr bekommen. Also das heißt, es gibt wahrscheinlich kein Land in Europa, was so eine hohe Prozentzahl an Waffen auch hat. Und dieses wehrhafte Schweiz, das ist kein Mythos, sondern da ist auch was dran. Und richtig spannend ist auch schon da im Zweiten Weltkrieg dieses Militärkonzept, was die Schweiz da entwickelt hat. Und so will ich mal einsteigen. Das ist das sogenannte Schweizer Reduit. So wird das genannt. Reduit heißt eigentlich sowas wie Festung. Und hier sprechen wir aber von einer ganzen, von einer Kette von Festungen, von einem ganzen Wehrsystem. Die Idee war, was passiert, wenn, vor allem war die Angst eben vor Nazi-Deutschland, was passiert, wenn die Wehrmacht in der Schweiz einfällt? Und die Schweiz, die haben sich als Militärdoktrine was aufgebaut und haben gesagt, in dem Fall würde die Schweiz ihre ganzen militärischen Ressourcen zurückziehen auf einen Kern, die Innerschweiz, die Zentralschweiz. Das ist dann wirklich auch hochalpines im Gebiet und würden sich dort drauf zurückziehen. Und da würden dann letzten Endes die Ebenen, wo auch die meisten Menschen wohnen, wo die großen Städte sind, Zürich, Basel, die würde man aufgeben. Was an sich schon durchaus eine fragwürdige Strategie ist, muss ich jetzt mal so sagen. Ich weiß, dass es auch in der Schweiz wurde das auch kontrovers diskutiert. Zum einen hat es offensichtlich funktioniert oder es hat jedenfalls keiner die Schweiz angegriffen. Aber zum anderen ist es natürlich schon ein Militärkonzept, wo ich mich frage, was verteidigen die denn da eigentlich? Ich meine, geht es nicht eigentlich darum, wenn man das Land verteidigt, dann geht es doch um die Leute, um die Städte, um die Menschen, ne? Was wäre denn eigentlich der Zweck, wenn man nur noch sich in die innere Schweiz irgendwo hoch in die Berge zurückzieht? Und dort dann alles mit Festungen sichert. Was verteidigt man denn da eigentlich? Um was geht es da eigentlich? Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt Züricher wäre? Naja, gut, das ist schon mal das eine. Tatsächlich ist das in der Militärdoktrin damals auch geschrieben worden. Ich habe hier mal zitiere mal aus dem Schreiben des Generals, also so ein Spitzengeneral, an den Schweizer Bundesrat vom 12. Juli 1980. Und ich zitiere mal den Punkt 4. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Bevölkerung auf keinen Fall in der Richtung auf das Reduit zurückströmt, wo sie den Erfolg der Operation in Frage stellen und nicht über genügend Vorräte verfügen würden. Also man hat es sogar bewusst gesagt, hey, ey, wir bauen sozusagen in der inneren Schweiz so einen Kern, wo wir uns alle zurückziehen. Aber die Bevölkerung sollte bitte nicht reingehen. Sollte der Fall eintreten, dass tatsächlich Panzer da einrollen in der Schweiz und dann vielleicht aus Zürich die Leute fliehen irgendwo, möchten auch in die Innerschweiz, dann wurde da von vornherein gesagt, hey, das könnt ihr nicht machen. Notfalls wird sogar das Schweizer Militär euch daran hindern. Und die Operation, es war auch so eine Strategie der verbrannten Erde, dass man auch, wenn man sich dort zurückziehen hätte sollen, also wenn wirklich der Krieg gekommen wäre, dann hätten die auch alle Zugänge in diese Innerschweiz blockiert. Alle Brücken wurden schon vermint, vor allem die Tunnel, Gotthardmassiv und so weiter. Und darüber wollte man dann die Kontrolle haben. Da fragt man sich auch schon, wie gesagt, was wollt ihr da eigentlich genau verteidigen? Geht es da wirklich nur dann um einen Rest von Schweizer Souveränität? Oder ist es da nicht, gibt es da nicht noch andere Dinge in der Schweiz, die vielleicht noch als wertvoller angesehen werden als jetzt die eigene Bevölkerung? Übrigens, diese Schweizer Wehrhaftigkeit, ich habe das auch am eigenen Land erlebt, auf eindrucksvolle Art. Und kann euch ja mal die Geschichte erzählen. Das war so in der Zeit, wo ich so viel auf Reisen war. Und das war zwischen zwei Indienreisen, waren meine Lady und ich auch ein paar Monate in Europa unterwegs, auf unserer Quest du Graal, so auf der Richtung Südfrankreich. Und dann sind wir durch die Schweiz gekommen. Und eigentlich war die Idee, in Schweiz an einem Rainbow, ich habe euch da schon mal davon erzählt, Rainbow Gathering, dort teilzunehmen. Und wir hatten irgendwie diese Information, die sich als falsch herausgestellt hat, dass das Rainbow Gathering, so ein kleines Schweizer Gathering, nicht viele Leute, dass es im Eretztal sollte das sein. Und Eretztal ist natürlich auch schon interessant, der Name. Eris ist ja hier die Göttin der Zwietracht gewesen. Und tatsächlich gibt es mehrere Namen in der Schweiz, die auch so diesen Bezug auf die Antike oder auch auf Mythologie haben. Die Stadt Sion zum Beispiel, Sion und so. Das ist auf jeden Fall interessant. Und naja, es war da dort, wir waren dort in diesem Erestal, wirklich wunderschön in Zentralschweiz, in den Bergen oben. Und ey, wir sind da so wie bunte Hunde rumgelaufen. Das ist rein schon optisch. Also damals halt wirklich mit Federn, Haaren, Glöckchen und bunt und halt Musik und so, weißt du. Und wir waren da so fehl am Platz, das war so krass. Und meine Lady und ich, wir sind dann den Berg rauf marschiert, halt immer in der Hoffnung, dass wir irgendwo mal Zeichen sehen. Wisst ihr, bei Rainbows ist es nicht so, dass diese Informationen rausgehen, Internet oder so, du meldest dich an. Weil es ist keine Organisation, es ist ein Treffen und vieles geht von Mund zu Mund. Und wenn du dann in der Gegend bist, dann musst du nach Zeichen Ausschau halten, die vielleicht die Brüder und Schwestern gemacht haben. Dass du weißt, jetzt hier dem Pfad rein, weil da irgendwas Buntes hängt oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir dort, wir waren in den falschen Informationen. Es gab zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort jedenfalls keinen Rainbow. Und wir waren da wirklich so zwei bunte Kinder, die da wirklich wie aus einer anderen Welt waren. Ne? Und wir waren da oben in den Bergen. Und wir haben dann auch dort eine Nacht verbracht, halt auch ohne Zelt und so, einfach so unter einem schönen Baum hingelegt. Und ich weiß noch, wir hatten da so einen Platz, wo wir so unser Nachtlager aufgeschlagen haben. Das war in der Mitte von so einer Wiese, die so hangabwärts geht. Und da war so ein, zwei Bäume und dort haben wir uns so gruppiert. Natürlich, ey, so eine Weide sapp ich auch nicht nieder oder trampel die kaputt. Ich weiß, es ist alles Wirtschafts, gehört irgendjemand. Also wir haben uns da sehr, sehr zurückgehalten so. Und haben halt dort übernachtet und wollten dann am nächsten Tag schauen, wie es da weitergeht, ob wir irgendwo noch Zeichen finden. Aber eigentlich war schon klar, dass wir irgendwie am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt sind. Jedenfalls sind wir beide dann dort auf unserem Nachtlager. Und es war dann schon Abend, ist schon dunkel geworden. Und irgendwie war es so ein bisschen so, weißt du, wir waren wie so zwei Rehlein, weißt du, die sich so im hohen Gras verstecken. Und wir hatten so ein bisschen so die Illusion, ja, hier sind wir geschützt, hier sind wir versteckt, keiner sieht uns. Die Wahrheit war natürlich eine völlig andere. Die Leute dort in diesem Tal, die wussten wahrscheinlich schon, als wir morgens aus dem Bus gestiegen sind, wussten schon, hey, was kommen hier für Leute? So, haben das schon gesehen. Und die wussten alle, wo wir sind. So. Und wir hatten so ein bisschen die Illusion, ja, wir verstecken uns, so, weißt du, so huscheln uns ein bisschen zusammen. Ja. Und naja, das war dann schon abends. Und dann sitzen wir so dunkel, wir sitzen dann auch da, haben so zwei Kerzen an und so, unterhalten uns halt, machen ein bisschen Musik. Und plötzlich, und zwar so, also ich weiß gar nicht, was meine erste Sinneswahrnehmung war, aber es war irgendwas kam von, hat sich oben am, also es war am Hang, ja, und oben hat sich irgendwas getan. Und wir schauen uns auch an, hey, was ist jetzt los? Das war, ich weiß nicht mehr, was ich als erstes wahrgenommen habe. Es war wie, als wenn die Erde poltert oder war es eine Erschütterung der Macht, wie die Jedi sagen würden, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall irgendwas, wir schauen da nach oben, was geht denn jetzt ab? Und dann hörst du auf einmal auch schon so Geräusche, so wie als ob irgendwas Schweres sehr schnell sich auf diesem Hang bewegt. Und mein erster Gedanke war, boah, es muss so ein großes Tier sein. Was gibt es denn in den Bergen für Tiere? Hirsche oder weiß ich nicht, oder irgendein Steinbock, keine Ahnung. Wir schauen so nach oben und okay, da kommt irgendwas Mächtiges und es kommt genau auf uns zu. So. Du siehst aber nichts, weil es dunkel ist. Ja. Und was kommt jetzt? Sondern nach wenigen Augenblicken erkennt man dann eine menschliche Silhouette. Ein Mensch kommt auf uns zu. Und der hat aber so eine dermaßen kraftvolle Ausstrahlung gehabt. Das war einfach der Hammer. Also ich habe wirklich dann gedacht, wow, jetzt kommt der Berggeist oder sowas. Ja. Wirklich krass. Aber man rennt auch nicht weg, wohin auch und so. Also wir sitzen halt da und schauen das an. Der Typ kommt halt immer mehr auf uns zu, mit so einem kraftvollen Schritt, ja, so einem großen Stock noch in der Hand. Ja. Wirklich wie so eine Erscheinung war der. Und der läuft genau auf uns zu so. Und ich denke halt, der kommt jetzt so zu uns. Aber er läuft dann sozusagen direkt an unserem Deckchen, die wir da so hingelegt haben, unsere Felle, läuft er da direkt vorbei. Und zwar so, dass er also wirklich 5 oder 10 Zentimeter damit, dass er nicht auf unser Fell draufsteigt. Ohne uns eines Blickes zu würdigen. So in einem mega Schritt so. Und als er schon fast vorbei ist und ich so merke, der spricht uns jetzt gar nicht an, spreche ich ihn an und sage so, hey, hallo, guten Abend, wir sind gute Leute und so. Und dann dreht er sich zu, bleibt er stehen, dreht sich zu uns um und schaut uns halt so an und dann spricht er zu uns. Und dann hat er sich als total freundlicher, ruhiger Mann rausgestellt, der hier, wir sind gerade auf seinem Land sozusagen. Und der hatte ein paar hundert Meter weiter unten, hat er seinen Hof gehabt. Und da hat er zu uns gesagt so, ja, es könnte sein, dass heute Nacht ein Wetter kommt. Und er sieht, dass wir auch kein Zelt haben und nichts. Wir sind aber so nicht irgendwie besonders alpin ausgerüstet gewesen. Haben wahrscheinlich für ihn eher so einen mitleidenserweckenden Eindruck gemacht. Und dann hat er zu uns gesagt, na gut, also wenn das Wetter schlecht wird und so heute Nacht, er kommt einfach runter jederzeit, könnte einfach klopfen und so und er bringt uns unter und alles okay. Wir haben denen auch erklärt, was wir eigentlich hier machen und dass wir halt eigentlich Freunde suchen, aber offensichtlich die nicht da sind und wir morgen wieder verschwinden werden. Und es war völlig okay. Was halt so beeindruckend war, also ich habe da mehrere Lektionen gelernt aus dieser Begebenheit, aber was jetzt in diesem Kontext so beeindruckend war, Menschen wie der, ey, der war absolut dort am richtigen Ort. Das ist sein Land. Und der Typ war so verwachsen mit dem Land. Ich habe, glaube ich, selten einen Menschen gesehen, der mit so viel Selbstvertrauen auf seinem Land sich bewegt. Das war wie eine Naturerscheinung. Das war eine Kraft, die aus dem rausgeströmt ist. So, das ist mein Land. Und er war großzügig. Der hat keinerlei Stress zu uns gemacht. Aber er hat uns einfach wissen lassen, hey, wir wissen genau, wir sehen euch. So, weißt du, dann kannst du dich ja nicht verstecken. Und als wir ihn angesprochen haben, wie gesagt, war er total freundlich. Aber es hat mir schon gezeigt, ey, bei den Schweizern, also die sind so verwurzelt auch zum Teil, diese Leute. Keiner, oder da konnte ich mir nur schwer vorstellen, dass jemals irgendwer dieses Tal erobern kann, wenn da solche Menschen leben. Weißt du, und das ist jetzt nur einer von ganz, ganz vielen. Und die haben natürlich alle auch noch ihre Waffen dort. Also wenn es wirklich ernst wäre, wenn da wirklich jemand Stress machen würde, da triffst du auf starke Menschen. Das sind keine Schafe, sondern das sind richtig, richtig taffe Leute. So. Das mal dazu, zu dieser Schweizer Wehrfähigkeit. Ja. Aber es ist halt auch so in der Schweiz diese Wehrfähigkeit im Zweiten Weltkrieg, dieses Réduit. Was sie dort auch gemacht haben, ist eben nicht nur so sich in der inneren Schweiz, in den Bergen oben sozusagen zurückziehen zu können, sondern wie sie das auch gemacht haben. Das ist auch durchaus irritierend. Da gibt es halt unglaublich viele geheime Militäranlagen. Die Schweiz, die Innerschweiz ist durchzogen davon, geheime Militäranlagen, die alle gebaut wurden in dieser Zeit, in diesen Ideen des Réduits, falls also der Feind kommt. Und man hat die auch später nach dem Zweiten Weltkrieg nicht irgendwie abgebaut, sondern dann über die Jahrzehnte waren die alle noch im Betrieb, weil hätte auch dann theoretisch irgendwann die Rote Armee kommen können und Mitteleuropa überrennen. Und so hat man das eigentlich bis in die 90er, zum Teil bis in die 2000er, waren das streng gehütete Militärgeheimnisse. Und mir sind da schon früher in den 80ern solche Gerüchte zu Ohren gekommen, aber habe ich damals noch nicht so viel anfangen können damit, aber das ist wirklich abgefahren. Ich habe mal so, nur zur Veranschaulichung, euch mal da ein, zwei Sachen mitgebracht. Das hier zum Beispiel. Man kann es auf den ersten Blick gar nicht genau erkennen. Das ist eine Felswand, aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr in der Mitte, da ist schon so eine Struktur, die da zu erkennen ist. Das ist ein getarnter Bunkereingang. Hey, das ist diese ganze Felswand, weißt du, die kann dann auf einmal wie in so einem freaking James-Bond-Film so auseinandergehen und dann betrittst du dort so eine innere Militäranlage. Wer weiß, wie groß, wer weiß, was da drin ist. Ey, da gibt es Berichte, dass zum Teil Flugzeuge in solchen Bergbunkern drin waren, die dann startklar waren. Und da gibt es hunderte von solchen Anlagen. Manche richtig groß und man weiß gar nicht, wie groß. Wie gesagt, kann jedermann selber mal sich überlegen, ob wir alles wissen von diesen Anlagen. Viele sind eben ab den 90ern, wo dann Kalter Krieg vorbei war, hat es sich dann auch nicht mehr gelohnt, die alle zu unterhalten. Das kostet alles Geld, die in Betrieb zu haben. Die muss auch Personal und so weiter. Und dann ab den 90ern hat man das dann so ein bisschen abgebaut. Aber ja, es ist die Frage, was man da wirklich weiß, was da heute noch existiert. Aber solche Sachen gibt es halt dort zuhauf. So diese Geheimniskrämerei, dieses Getarnte. Abgefahren auch. Oft sind es so ganz harmlos scheinende Gebäude. Weißt du, so die äußere Fassade, und das ist auch diese Symbolik, warum ich das so zeige. Die äußere Fassade, ist alles so, ja, dieses typische Schweizer Bürgerliche. Es ist schön und da sind Vorhänge. Ach ja, guck mal, dieses schöne Alpenhaus. Und gerade, dass nicht nur Blumen irgendwo vorne stehen. Aber wenn man dann genauer hinkommt, dann stellt sich heraus, das ist nur Fassade. Das ist nur Fassade. Da sind zum Teil dann die Vorhänge oder die Gardinen sind nur aufgemalt. Dahinter ist es, ist es ein Bunker. Und da kann dann irgendeine Klappe aufgehen und dann kommt so ein fettes Kanonenrohr raus. Also solche Häuser gibt es massenweise. Und zum Teil auch nicht nur jetzt irgendwo in völlig abgelegenen Gebieten, sondern zum Teil auch durchaus in der Nähe von menschlichen Siedlungen. Und ganz ehrlich, da würde ich mich dann schon auch fragen, wenn ich da wohne, in meiner Nachbarschaft wäre da so ein Haus. Und da siehst du schon das Kind, weißt du, von der Ferne fügt sich das malerisch in das pittoreske Schweizer Bergbild ein und kommst du näher hin und siehst, hey, das ist echt nur eine Trappe. Also, unheimlich irgendwie. Und jahrzehntelang, geheim, da darfst du nicht ran. Ne? Also, das heißt, die Schweiz hat halt eben diese besondere Wehrhaftigkeit. Und man fragt sich halt, wieso die dann immer neutral waren. Das mit der Neutralität ist aber auch eine Art Mythos, denn tatsächlich waren Schweizer Söldner haben in den meisten großen Kriegen mitgekämpft. Ich rede jetzt gar nicht so sehr von Erster und Zweiter Weltkrieg, sondern wenn du die ganze Geschichte anschaust, beispielsweise im 30-jährigen Krieg, die waren gefürchtet, Schweizer Söldner, so, das waren die Besten in Europa. Bis zum heutigen Tag wird der Vatikan und der Papst ausschließlich von Schweizern verteidigt. Nur von Schweizern. Die Schweizer Garde. Nur Schweizer dürfen es machen. Was an sich auch schon wieder so ein interessantes Detail ist, wo man sich fragt, warum eigentlich? Weil die Schweiz ist jetzt nicht unbedingt ein klassisch-katholisches Land, sondern das ist ein Land der Reformation. Calvin, Zwingli, große Reformatoren kamen aus der Schweiz und haben von dort aus auch nach ganz Europa gewirkt. Das ist also eigentlich kein so streng katholisches Land. Aber eben die Schweizer Wehrhaftigkeit, die war schon immer bekannt in Europa. Und Schweizer Söldner waren gefürchtet, waren die Besten, die du haben konntest, über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und also es war nicht so, dass die Schweizer immer neutral waren. Es ist ein sehr wehrhaftes, militärisches Völkchen auch. Und die durchaus da ihre Rolle gespielt haben in den europäischen Kriegen. Jo, also so viel waren mal so einfach meine Vorgedanken, so, die mich überhaupt zu dem Thema schon vor vielen Jahren geführt haben, dass ich mich so gefragt habe, ja, woher kommt das alles, diese Wehrhaftigkeit, diese Schweizer Kraft. Und das ist eben vielleicht schon der erste Hinweis, der auf die Tempelritter deutet, diese Tradition des Militärischen. Die Tempelritter, als ich jetzt hier so die Recherchen zu der Sendung hier heute gemacht habe, habe ich dann irgendwann an einem gewissen Punkt habe ich dann gemerkt, hey, vielleicht sollte ich auch erstmal mal über die Tempelritter erzählen. Weil vieles von dem, was setzt sich vielleicht so als Grundwissen voraus, was vielleicht gar nicht jeder von euch hat, was jetzt keine Schande ist, weil du lernst weder in den Schulen noch in der Universität, ich habe auch Geschichte studiert, du lernst nie was über diese Gruppen oder wenig, das musst du dir halt selber aneignen. Und konnte jetzt aber nicht mehr rechtzeitig umstellen, weil ich mir gedacht, vielleicht sollte ich erstmal eine Sendung über die Templer machen und dann das mit der Schweiz, aber ich werde es andersrum machen. Ich habe mich halt heute auf das konzentriert und werde vielleicht innerhalb der nächsten Folgen, werde ich mich mal auf die Templer konzentrieren und die Story erzählen, weil die ist super spannend. Aber so viel heute, die Templer waren auch eine militärische Elite. Das war ein Ritter- und Mönchsorden. Das waren Mönche und Ritter. Und es sind so groß geworden in der Zeit der Kreuzzüge. Und das war halt die militärische Elite des Abendlandes über 200 Jahre. Die haben absolute Militärkampfmaschinen trainiert und hochgezüchtet. Das war Elite. Und das ist schon so dieser erste Hinweis darauf. Also Templer waren Militärelite. Schweiz ist Militärelite. Über viele Jahrhunderte. Bis zum heutigen Tag. Auch in Militärtechnik und so weiter. Das ist ein großes Thema. Neutralität klingt immer so, das wären alles so Peaceniks. Aber es ist nicht so. Schweiz sind kein Peaceniks. Und ich sage das nicht abwertend, sondern ich erzähle so. Ich respektiere diese Kraft von der Schweiz. Absolut so. Ja. Schweiz wird niemals ein einfaches Opfer sein. Natürlich, okay, im Zweiten Weltkrieg, wenn die Wehrmacht dort eingerollt werden, hätten sie die Schweiz schon erobert. Aber unter hohen Verlusten, das kannst du sicher sein. Und der Preis war noch so. Und letztens braucht man es gar nicht, weil man seine Geschäfte auch so ganz gut machen konnte. Aber das ist mal so ein erster Hinweis darauf, dass die Schweiz eben dieses Militärische hatte. Und das ist halt schon mal eine Parallele hin zu den Templern. Aber jetzt kommen wir mal wirklich zu den ganzen, ich will nicht sagen Beweisen, sondern Indizien. Aber es ist sowieso so. Ich bin da sehr, sehr konservativ oder zurückhaltend. wenn ich über Geschichte rede, dann setze ich das fast immer in Anführungszeichen oder setze fast immer ein Fragezeichen hinter oder spreche fast immer im Konjunktiv, weil hey, keiner von uns war dabei. Und ich meine, viele Geschichtsschreiber oder das, was ihr in der Uni, in der Schule lernt, das wird einem dann so hingelegt, als ob das alles sicher wäre, als ob das alles fix wäre, ein Stein gemeißelt, aber so ist es nicht. Die Wahrheit ist, Geschichte kannst du immer in verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und so mache ich das hier auch. Also ich stelle das als Frage in den Raum. Aber es gibt eben eine ganze Reihe Indizien, die in diese Richtung deuten. Das erste habe ich schon genannt, also dieser Charakter des Militärischen, diese militärische Stärke einfach, ja, die wirklich einen großen Teil der Schweizer Geschichte ausmacht und die Templer ausmacht. Interessant ist halt auch schon, das, was wahrscheinlich den Leuten als erstes auffällt, das ist das mit den Farben. Das hier ist jetzt ein Templerkreuz, das sogenannte Tatzenkreuz. Und genau in den Farben. Das heißt, diese Tempelritter, und die Tempelritter sind direkt verbunden mit der Zeit der Kreuzzüge. Oftmals sagt man auch einfach nur Kreuzritter, wo es eben verschiedene Orden gab. Aber das war deren Zeichen. Eine weiße Robe und das rote Kreuz drauf. Mit dem ist man sozusagen in den Kampf ins Heilige Land gezogen. Und wenn du jetzt im Grunde nur die Farben vertauscht, dann kommst du bei der Schweizer Flagge an. Das ist also derselbe Farbcode. Und auch das ist jetzt kein Zufall, sondern das ist wirklich hilfreich, mal sich so, wenn man Flaggen anschaut. Bis der Flaggen, das ist auch sowas. Flaggen sind nie aus dem Volk rausgewachsen. Weißt du? Als Volk hast du gar keine Flaggen, sondern das sind immer so, die Macht hat Flaggen. Und wenn man sich so diese Farbgebung anschaut, also rotes Kreuz, weißer Hintergrund oder auch umgekehrt, weißer Hintergrund, rotes Kreuz und natürlich auch die Form der Kreuze, die mag sich verändern. Aber dann siehst du, dann kannst du da tatsächlich so eine Linie ziehen in diese Zeit der Kreuzzüge zu diesen Ritterorden. Am ehesten würde einem da wahrscheinlich einfallen das Georgskreuz, die Flagge von England. Und tatsächlich, das Georgskreuz ist als Flagge von England erst seit dem 13. Jahrhundert am Start. Da sind wir wieder genau in der Zeit, diese Ritterorden. Ne? Und letztens hat man auch über die City of London gesprochen. Und auch dort siehst du dieses Georgskreuz, dieselben Farbgebungen, wie auch hier. Übrigens, das werden wir vielleicht in der Sendung über die Templer verstärken, aber ich möchte es auch hier schon mal anbringen. Bei den Templern, das ist deswegen auch so interessant, weil die Templer so ein ganz großer Bereich, wenn man über Templer spricht, hat mit Okkultismus zu tun. Okkulten Lehren, Häresien, die waren nicht immer nur Mainstream, jetzt so im Mittelalter. Und interessant ist halt bei diesem Kreuz, wenn man das so anschaut, wir sehen das jetzt ja so in zweidimensional. Aber wenn du dir vorstellst, du würdest aus diesem Kreuz was Dreidimensionales machen, dann könntest du das so aufschlichten, also jetzt so rausziehen sozusagen, und dann kriegst du die Pyramidenform hin. Also so ein Kreuz ist letztens wie so eine abgeflachte Pyramide, wo auch schon so der Bezug hin ist zu Ägypten. Und warum hat das jetzt eine Relevanz? Weil eben die Tempelritter auch diesen Bezug zu Ägypten hatten. Auch da, die Tempelritter, die heißen deshalb so, weil die sich gegründet haben auf dem Tempelberg von Jerusalem. Auf dem Ort, wo auch der salomonische Tempel stand. Und da ist schon der Bezug zu Ägypten, weil da geht es um den Tempelschatz, also das, was eben in diesem salomonischen Tempel aufbewahrt wurde. Und das ist der Legende nach die Bundeslade, die wiederum aus Ägypten gekommen ist. Also es hat, wenn du dich mit den Tempelrittern beschäftigst, kommst du immer wieder auch in diese esoterischen Bereiche rein, dieser Okkultismus, altes Wissen, Magie und so weiter. Und es geht bis zurück in das Ägyptische. Deswegen ist es wichtig, wenn man diese Symbole anschaut, dass man auch diese Connection da schon inne hat. Und also wir sehen schon mal an den Flaggen dort schon eine gewisse Assoziation. Wie gesagt, die gleiche könnte ich ziehen zu England und so weiter. Aber da ist es auch offensichtlich, diese Ritterorden. Aber eben hier in der Schweiz. Spannend ist auch, dass das von der Timeline her perfekt passen würde. In der Zeit, wo der Orden der Tempelritter seine Macht verloren hat, und das ist ein relativ kurzes Zeitfenster, in genau der gleichen Zeit ist die Schweiz gegründet worden. 1291 ist so für in der Schweizer Geschichte, das ist, was die Kinder dort in der Schule lernen, 1291 wurde die Schweiz gegründet. Da ging es los mit dieser, und das ist wirklich eine Vermischung auch zwischen Geschichte und Mythologie. Aber der Schweizer Mythos besagt, 1291 war es, dass so diese Schlacht am Moorgarten war. Das war eine Schlacht von Einheimischen. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch von den Helvetiern sprechen können. Das ist eigentlich so ein keltisches Volk gewesen, was halt dort in den Bergen gelebt hat. Aber es war auf jeden Fall so eine, diese Schlacht soll gewesen sein zwischen einheimischen Sippen, Stämmen, wenn du so willst, die sich gewehrt haben gegen ein Ritterheer der Habsburger. Schlacht am Moorgarten. Und dort soll es dann eben zu dieser Eidgenossenschaft gekommen sein, wo die sich zusammengeschlossen haben. Und da gibt es auch Mythen, Sagen, die da auch erzählen, dass dann bei dieser Schlacht am Moorgarten, dass da auch, und es wird ein bisschen Geheimnis drum gemacht, aber dass da eben auch so Söldner gekämpft hätten auf Seiten der Helvetier in weißen Roben. Naja. Und dieses Ereignis, das geht man auf 1291. Jetzt zum selben Zeitpunkt, 1291, ist an einer anderen Stelle der Welt auch was ganz Entscheidendes passiert. Nämlich 1291 endete die Belagerung von Akkon. Akkon, das ist eine Stadt, das würde heutiges Libanon sein. Und in Akkon war die letzte Trutzburg der Kreuzfahrer im Heiligen Land. Diese Kreuzfahrer-Ära, das ging ja über Jahrzehnte, wenn nicht gar über ein, zwei Jahrhunderte. Und mal war man mehr erfolgreich, mal weniger. Aber mit dem Fall von Akkon, 1291, ist sozusagen die letzte eine große Bastion, die das Kreuzfahrerheer oder die sozusagen ein christlicher Staat in Outremer, so haben die es damals genannt, also auf der anderen Seite vom Meer, im Heiligen Land, Palästina. Das war also die letzte Bastion, die sie hatten. Und 1291 wurde die dann auch von einem Mamelukenheer nach langer Belagerung halt eingenommen. Und damit endet tatsächlich diese ganze Ära der Kreuzfahrer. Und es endet die Präsenz von Ritterorden, von christlichen Herrschern in Palästina bis zum heutigen Zeitpunkt. Und interessant, dass das schon mal im selben Jahr ist. Man könnte sogar sagen, 1291, relativ früh im Jahr, hat diese Geschichte in Akkon geendet. Und ein paar Monate später sind dann diese Ereignisse, diese legendäre Schlacht am Moorgarten, die dann hier zu diesem Rütli-Schwur führt und zu dieser Eidgenossenschaft und damit zur Gründung der Schweiz. Aber es passt halt zeitlich direkt aneinander. Jetzt ist dieses Datum 1291 in der Schweiz, ja, das wird so gelernt, aber Historiker, auch Schweizer Historiker und Archäologen hinterfragen das natürlich. Ob das jetzt wirklich genau 1291 war, schwierig. Es gibt manche Historiker, die bevorzugen das Jahr 1307. Also das sind auch nur ein paar Jahre später, 1307. Aber das ist wieder spannend, weil 1307 ist wiederum genau das Jahr, wo dann auch in Europa der Orden der Tempelritter niedergemacht wurde. Das ist eine super spannende Geschichte und ich werde sie euch an anderer Stelle länger erzählen, aber ganz kurz nur, es hat sich der französische König und der Papst, die haben gemeinsam eine Allianz gebildet und haben sich gegen die Tempelritter verschworen. Aus verschiedenen Gründen, die Tempelritter, das war ein Staat im Staate oder ein Staat in vielen Staaten. Die waren super mächtig, die sind zu dem Zeitpunkt dann extrem reich gewesen. Es waren die ersten Banker. Dadurch, dass die Templer im gesamten Mittelmeerraum eigentlich ihre und auch im Norden oben, England, Skandinavien, überall so, hatten die ihre Dependancen. Und die Tempelritter waren die ersten, die sowas wie einen Reisescheck ausgestellt hatten. Das heißt, du konntest in irgendeinen Tempel, also so ein Kloster oder so, konntest du irgendwo in Europa was einzahlen, hast dann eine Art Beleg dafür bekommen und konntest dann für diesen Beleg an einer anderen Templerkomturei, woanders in Europa, dir das wieder auszahlen lassen. Gegen eine kleine Gebühr natürlich. Das ist im Grunde um die Erfindung des Reisechecks. Ganz wichtig ist überhaupt dieser Aspekt, das müssen wir heute schon auch reinbringen. Die Tempelritter waren im Grunde genommen, sie waren Ritter und Mönche, aber sie haben sich dann im Laufe der Jahre mehr entwickelt hin zu Bankern. Das ist dann eigentlich ihr entscheidendes Ding geworden. Sie sind früher Banker gewesen. Und ein ganz entscheidender Punkt, den wir jetzt auch unbedingt behalten müssen, so, der aber spannend ist in vielen Fragen, der Orden der Tempelritter und die Republik Venedig, die haben auch eine Allianz gebildet. Über mehrere Jahrzehnte. Und tatsächlich geht es sogar so weit, dass zeitweise die Tempelritter, kannst du sagen, fast schon der militärische Arm waren von den Venetiern. ich habe euch das schon mal erzählt, was, glaube ich, der vierte Kreuzzug, den die Venezier angeführt haben und wo kein einziger von den Kreuzfahrern letztens im Heiligen Land angekommen ist, sondern der Kreuzzug ging gegen Byzanz, was eigentlich auch christlich war. Und haben damals Byzanz Konstantinopel geplündert. Das heißt, Venedig und Tempelritter, die bilden eine Allianz. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Und da kommt wahrscheinlich auch diese Pekuniäre, dieses Banker-Denken rein, weil du eigentlich haben die damit nichts zu tun, solchen Soldaten und Mönche, was sollten die jetzt damit Geld zu tun haben? Aber das ist aus den Templern geworden. Es sind Frühkapitalisten, wenn du willst. Es war auch tatsächlich, die Tempelritter waren nur dem Papst unterstellt, sonst niemanden. Genauso übrigens wie heute die Schweizer Garde, ne? Direkt Connection zum Papst. Das heißt, kein König, kein anderer Kardinal konnte irgendwie Einfluss nehmen auf das, was die Templer machen. Da, wo Templer sind, wo die Komturei haben, ist es ein eigenes Hoheitsgebiet, wenn du willst. Einen eigenen völkerrechtlichen Status, den die übrigens bis heute haben. Es gibt auch heute noch diese Knights of Malta beispielsweise, die ein eigenes völkerrechtliches Subjekt sind. Wo man sich denkt, woher kommt das überhaupt? Weißt du? Und dass das eine Bedeutung hat, da möchte ich nur noch mal dran erinnern, an eine von den Sendungen, die ich letztens gemacht habe, das ganze Netz, Finanznetz von Offshore-Häfen, City of London und so weiter, wo es ja auch immer wieder dasselbe ist. Es sind also Orte, die eine eigene Souveränität haben, wo sozusagen das umliegende größere Gebilde, ob das jetzt England ist oder Deutsches Reich oder was auch immer, keinen Einfluss drauf haben. Und bei den Templern war es eben so, dass dann irgendwann dem französischen König und dem Papst wurde es zu mächtig, zu viel. War natürlich reiche Beute, das war ein Banker, da war das Gold. Und dann haben die sich damals verschworen, und es ist wirklich Verschwörung, und sie haben sich auf ein Datum geeinigt, und das war eben 1307, wo sie zeitgleich in ihrem gesamten Machtbereich, und das war in halb Europa, wo der Papst direkt Einfluss hat, wo sie zeitgleich zu einem gewissen Tag bei Sonnenuntergang gesagt haben, okay, jetzt verhaften wir alle Templer, wo auch immer, und werden den Habhafter. Und das war eben 1307. Und das ist auch da, die zeitliche Übereinstimmung mit der Gründung der Schweiz ist halt einfach da. Und wir brauchen uns jetzt auch nicht auf ein Jahr hin oder her jetzt da genau gucken. Das ist in der Geschichte sowieso immer schwierig. Wie gesagt, man ist sich da nicht einig. Wobei man mittlerweile weiß, diese Schlacht am Moorgarten, die gab's. Jahrelang hat man auch gefragt, ob es das überhaupt gegeben hat oder ob das nur so eine Art Mythos ist, aus dem sich der Schweizer Nationalismus oder diese Schweizer Staatsgründung halt bezieht. Mittlerweile weiß man, es ist definitiv nicht nur ein Mythos, sondern man hat auch archäologisch Beweise gefunden. Da gab es eine Schlacht und die gab es auch in diesem Zeitfenster. Man erkennt es anhand von den Waffen, was du da gefunden hast. Das ist halt, da gab es so eine mittelalterliche Schlacht. Wie groß die war, ob das jetzt wirklich epochenbildend war oder ob das nur irgendwelche Fäden waren, weiß man nicht. Aber was auf jeden Fall stehen bleibt, sind diese zwei Zeithorizonte. Der Templerorden verschwindet und die Schweiz entsteht. Gut, könnte man sagen, Zufall, ja. Aber es ist halt durchaus sehr gut möglich, dass die Tempelritter, nachdem sie so niedergemacht wurden, dass zumindest Teile der Tempelritter sich in die Schweiz zurückgezogen haben. Eben genau in diese im Mittelalter noch viel weniger zugänglichen Bergregionen, wie das heute ist. Und wir hatten ja schon Schweizer Reduis, auch heute. Du kannst es so befestigen, da kommt keiner mehr rein. Im Mittelalter war es natürlich noch krasser, klar. Und das ist nicht so unwahrscheinlich. Letzten Endes wissen wir natürlich nicht, was genau aus den Templern geworden ist. Auch da gibt es Bücher drüber. An der anderen Folge werde ich da vielleicht öfter noch drüber oder noch genauer darauf eingehen. Aber wir wissen, dass die sich auch verteilt haben, wahrscheinlich in mehrere Länder. Wir wissen, dass einige Templer sind dann nach England gegangen und Schottland. Halt überall in die Länder in Europa, wo es ein bisschen liberaler war, wo der Papst und der französische König keinen Einfluss hatten. Und das ist eben dann oft in der Peripherie. Schottland, manches von Skandinavien, Südwesteuropa, Spanien, noch mehr Portugal war teilweise so ein Refugio für Templer. Später dann auch, muss man sagen, das passt jetzt vielleicht nicht direkt her, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, Malta beispielsweise ist ja dann später eine Hochburg geworden, Malteserritter, das ist ja auch rausgewachsen. Aber eben eine, und das ist eben nicht unwahrscheinlich, dass eine mögliche Flucht, die Templer waren vor allem in Frankreich, Frankreich war mit am stärksten, Paris war mit der wichtigste Tempel, dass wenn die fliehen, dass die sich vielleicht östlich, südöstlich von Frankreich in die Berge verstecken. Und das hätte auch schon eine gewisse Tradition, denn weiß nicht, was 100 Jahre vorher oder so, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber es gab ja vorher schon im Mittelalter, da habe ich auch, schon mal drüber erzählt, diese ketzerischen Bewegungen der Katharer und Waldenser. Und da gab es einen Kreuzzug gegen die Katharer. Absolut krasses Ding. Ja. Ich habe euch diese Story mal erzählt, rund um diese Sendung um den Gral und Otto Rahn. Und als diese Waldenser und Albigenser, Katharer, wie auch immer man die nennen mag, sind halt alles heretische Gruppen, so, die mehr oder weniger miteinander auch verflochten sind. Als man die niedergemacht hat, die sind ja auch schon, das ist nachweislich, viele von denen haben sich eben zurückgezogen in einsamste Bergregionen, sowohl Pyrenäen, aber eben auch Schweiz. Das heißt, das war da eh schon ein Refugio. Und warum ist das für die Tempelritter interessant? Naja, weil die Tempelritter wiederum auch als eine Art Schutzmacht galten. Für Katharer und Waldenser in Südfrankreich haben die oft miteinander zu tun gehabt. Und deswegen haben die Templer das schon gesehen. Das ist eine der klassischen Fluchtrouten. Also ab in die Schweizer Berge. Dort haben die nicht mehr so Zugriff. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass der Templerorden aufgelöst, vernichtet, in den Untergrund gedrängt wurde, wie auch immer du es nennen magst, dass sich zumindest ein Teil davon in diese Schweizer Berge zurückgezogen hat. Und dort dann eben sein Wirken begonnen hat. Und wo wir schon hier bei diesen Ketzern waren, auch das ist wichtig zu verstehen, die Templer, das wurde ihnen auch vorgeworfen, dann in den Prozessen, die ihnen gemacht wurden, nach der Zerschlagung, es wurde ihnen vorgeworfen, ihr seid Heretiker, ihr seid Ketzer. Und der Vorschlag ist wahrscheinlich, oder dieser Vorwurf ist wahrscheinlich nicht völlig unbegründet, denn die Tempelritter, das waren alles junge Adlige, das waren alles gebildete Leute. Und die hatten definitiv im Laufe ihrer Existenz hatten die einen großen Anteil auch an okkulten Interessen. Die waren nicht immer nur Mainstream-Christen, sondern die haben auch sich mit Häresien beschäftigt, sowohl in Europa, Katharer, Albigenser und so weiter, aber auch in Outremer, also auch in der Auseinandersetzung mit der islamischen Kultur. Sind die auch in islamische Esoterik eingestiegen. Da sind diese Verbindungen zu den Assassinen zum Beispiel, alles Hot Stuff. Erzähle ich euch ein andermal, aber das ist jedenfalls Teil von der Identität der Templer. Dass sie eben nicht nur Mainstream-Christen waren, sondern dass sie auch offen waren für andere Gedanken, für andere Kultur, für Häresien und so weiter. Auch deswegen dieses Beschäftigen mit dem salomonischen Tempel, diese ganze Esoterik. Esoterik heißt doch nichts anderes als im Verborgenen, im Gegensatz zu Exoterik, was das Offene ist. Und die Templer haben eine sehr starke esoterische Seite, das mit Sicherheit. Und deswegen auch diese Verbindung zu den Katharern. Und ich meine, das ist, was die Schweiz auch bis zum heutigen Tag auszeichnet. Auch dieser Charakterzug, die Religionsfreiheit. Diese Schweiz ist dann später eins der wichtigsten Land in der Reformation gewesen. Calvin, Zwingli, also dieser Gedanke von religiöser Toleranz. Der ist auch in den katholischen Ländern überhaupt nicht zu finden. Aber in der Schweiz ist es von Anfang an ausgeprägt. Und auch das ist eben wieder ein Indiz, das weist so auf diese Tempelritter hin. Ja, hier habe ich nochmal so ein kleines Bildchen, wo man sieht ein paar von den verschiedenen Ritterorten. Und die sind irgendwie alle miteinander verwandt. Auf die eine oder andere Art. Alle diese Ritterorden wurden gegründet in der Zeit der Kreuzzüge. Und in erster Linie, so hat man das nach außen hin kommuniziert, in erster Linie haben sich diese Ritterorden gegründet, um die Pilger, christliche Pilger, die zum Heiligen Grab nach Jerusalem wollen, um die zu schützen. Pilgerherbergen aufgebaut. Und das ist so was bis zum heutigen Tag nachhallt. Diese Idee, dass diese Ritterorden sozusagen Wohltätigkeitsorganisationen waren, insbesondere im medizinischen Erste-Hilfe-Bereich. Und die ersten waren natürlich die Tempelritter und es haben sich dann zeitgleich auch schon andere gebildet. Und als dann die Tempelritter dann eben unterdrückt wurden, dann sind zum Teil neue entstanden, weil so genau weiß ich das gar nicht. Oder es sind halt diese anderen Orden sind halt immer stärker geworden. Deswegen zeige ich das. Also diese Nachfolgeorden, die haben halt auch vieles von diesen Templern aufgenommen. Und nur mal so, um das anzugucken, also hier, der hier ist klassisch Templer. Das links daneben hier in schwarz, das ist Johanniterorden. Johanniterorden, das hören wir heute noch, das sehen wir heute noch auf den Straßen. Johanniter, so Rettungswagen und sowas, ja. Es gibt die Johanniter Und wenn ich mich recht erinnere, ich habe selber mal im Rettungsdienst gearbeitet. Ich habe beim Malteserorden gearbeitet, also als Zivildienstleistender, war ich bei den Maltesern. Fand es damals auch dann ganz cool, so mit Malteserkreuz, ein bisschen Tatzenkreuz. Aber egal, ob du nimmst Malteser, Malteserorden ist sozusagen der katholische Nachfolgeorden. Die Johanniter sind sozusagen evangelischer Nachfolgeorden. Und übrigens bei den Johannitern, ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit im Rettungsdienst, die Johanniter, die haben sich im Funk immer gemeldet mit dem Wort Akkon. Akkon, da sind wir wieder genau bei diesem Akkon 1291, letzte Festung der Kreuzfahrer. So melden sie ihn heute noch, Akkon 2113 oder sowas. Naja, es gibt also die Templer, Johanniter, die Ritter vom Heiligen Grab, die gibt es auch heute noch. Auch mächtige, mächtige Gruppen sind es heute. Und super spannend auch der Deutsche Orden. Wow, da könnten wir jetzt auch abbiegen. Ey, Deutscher Orden, das ist auch eins von den Phänomenen in der Geschichte, die viel zu wenig beachtet werden. So welchen Einfluss die genommen haben, der Deutsche Orden dann, schwarz-weiß. Das ist übrigens das Schwarz-Weiß, warum heute noch unsere Fußballnationalmannschaft schwarz-weiße Trikots anhat. Nicht schwarz-rot-gold, schwarz-weiß. Darauf geht das zurück. Aber das erzähle ich euch auch nochmal an einer anderen Stelle. Ich wollte es jetzt nur mal einbringen, um eben zu zeigen, wenn wir von Tempelrittern reden oder von Kreuzfahrerrittern, im Laufe der Jahrhunderte hat sich das ein bisschen gewandelt, auch das nach außen hin. Das sind jetzt heute keine Kämpfer mehr. Nein, heute sind es die überall auf den Schlachtfeldern Hilfe leisten. Die größte von diesen Organisationen ist natürlich das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz ist jetzt nicht direkt einer von diesen Ritterorden, aber es hat halt wiederum die gleiche Symbolik. Und wo ist das Rote Kreuz zu Hause? Natürlich in der Schweiz. Ja, und von dort aus wirkt es in alle Welt. Also das ist eigentlich auch schon eine ziemlich interessante Connection. Damals eben diese Orden, die sich gegründet haben, angeblich um die Pilger zu schützen. Das war so nach außen halt das, was man gemacht hat, aber im Grunde genommen hat man dann was ganz anderes gemacht. Die Templer haben dort gesucht und man ist dann im Laufe der Zeit eben zu diesen Bankiers geworden. Ja. Aber nach außen hin eben, ja, wir schützen die Pilger, wir pflegen, wir bauen Hospitale, so. Das kommt auch alles aus dieser Zeit. Ja. Und kann man eben heute immer noch sehen. Jo, was. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, wie ich jetzt weitermache. Ich glaube, ich bringe noch ein paar mehr von diesen Indizien. Also am spannendsten eben schon mal dieser Zeithorizont. Ja, die Templer versinken so ich will nicht sagen, dass sie wirklich aufgelöst wurden, aber sie tauchen unter. Sie sind irgendwann nicht mehr zu sehen in der Geschichte. Und gleichzeitig entsteht sowas wie die Schweiz. Ja. Und dieses ganze Templervermögen. Die waren damals Banker, die waren steinreich, waren die reichsten Leute auf dieser Welt. Das ist auch dann so, was nie geklärt wurde, was ist eigentlich aus dem Templerschatz geworden. Und hey, das ist auch eine Riesengeschichte, die ich jetzt auch nur anstreifen möchte, obwohl sie total spannend ist, der Templerschatz. Was ist überhaupt der Templerschatz? Von was reden wir hier überhaupt? Und was ist aus dem geworden? Denn als dann eben 1307 in einer Nacht- und Nebelaktion überall die Templerkomtureien gestürmt wurden, man hat nichts gefunden, nichts von Wert. Keine nennenswerten Mengen an Gold, kein okkultes Wissen, also irgendwelche Schriften oder Schriften, die vielleicht auch an Geheimnisse aus der Antike haben oder sowas, keine antiken Artefakte, die ja vielleicht auch da sein könnten, so aus Zeiten vom Bundeslade und so. Nichts dergleichen hat man gefunden. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Ideen, wohin der Templerschatz gekommen sein könnte. Und ich habe euch auch schon an der einen oder anderen Stelle, habe ich auch schon darüber gesprochen. Rennes le Château könnte man da irgendwann nennen. Wobei das hat mit den Templern vielleicht nicht so viel zu tun. Besseres Beispiel wäre Oak Island. Da habe ich mal eine ganze Folge davon gemacht. Der Schatz von Oak Island wird auch immer wieder mit den Templern in Verbindung gebracht, obwohl man es nicht weiß. Aber was man weiß, ist, dass man eben nichts gefunden hat. Und ich möchte jetzt mal so in dieser Theorie halt dieses Indiz aufwerfen: hey, der Templerschatz ist weg, die Templer sind nicht mehr da, die Schweiz wird gegründet und aus der Schweiz heraus entstehen diese Schweizer Banken, die bis zum heutigen Zeitpunkt die finanzstärksten Banken waren. Das heißt, die Idee ist, dass zumindest ein Teil von dem Templerschatz, gerade das wirklich materielle Gold, dass das dann sozusagen zum Grundstock wurde von dem Finanzwesen, was dann aus der Schweiz heraus aufgebaut wurde und was dann wiederum sich weiter nach Europa dann übertragen hat. Also dieses Finanzwesen, das ist derselbe Geist, ja, das ist dieselbe Idee. Wir hatten schon die religiöse Toleranz, die Schweiz ausmacht, die Tempel ausgemacht hat. Überhaupt auch diese ganze internationale Dimension der Schweiz, die ganzen NGOs, die dort sind, also eine weltweite Nichtregierungsorganisation, aber auch die ganzen Organisationen, die man zur UN zählt, die auch dort sind. Ich habe ja, glaube ich, ein Bild dabei, muss ich mal sehen, ob das jetzt hier kommt. Genau, das ist in Genf. Das ist das UN-Palais in Genf. Und warum ist das in Genf? Warum ist das alles in der Schweiz? Klar, warum nicht? Irgendwo müsste es ja auch sein. Aber das fällt halt schon auf. Das ist im Grunde genommen, was die Templer auch waren. Die waren eine internationale Organisation. Die waren nicht gebunden an irgendeine Nation oder auch nur loyal zu irgendeinem König oder Kaiser. Das war eine supranationale Organisation. Vielleicht könnte man sogar sagen, vielleicht waren das die ersten Globalisten. Ähnlich übrigens wie die Venezianer, die auch ihr Netzwerk bis nach China hatten oder sowas. Das waren mit die ersten, die so global gedacht haben. Deswegen finde ich auch ganz interessant, hier vor dem UN-Palais sehen wir auch noch hier diesen Globus hier als Kunstwerk dort stehen. Das ist so dieser globale Gedanke. Vielleicht auch eben die Idee einer globalen Herrschaft oder halt zu bestimmen, in welche Richtung dort die Geschicke gehen. Ne? Das ist, was die Schweiz ausmacht. Ein weiteres Ding, was typisch für die Schweiz ist, so klischeehaft, ist dieses ganze, der ganze Komplex Bildung und auch Krankenhäuser. Ich hatte ja schon gesagt, Krankenhäuser, ja, diese ganzen Orden, die haben ihre Hospitäler und so weiter gegründet. Es ist faszinierend. Es gibt heute in der Schweiz nach wie vor, und im Kalten Krieg war das noch viel essentieller. Es scheint mir so, dass in den letzten Jahrzehnten das auch alles sich noch mal ein bisschen, weil wirklich Globalisierung voranschreitet, sich noch mehr an anderen Orten mehr konzentriert auf der Welt. Aber über Jahrzehnte war es so, dass es in der Schweiz auch in den Bergen so ganz dubiose Kliniken gab, auch Psychiatrien, wo sozusagen die Eliten der Welt ihre Leute behandeln haben lassen. Für alle möglichen Dinge, ob das jetzt einfach nur Krankheiten waren oder eben auch psychiatrische Sachen. Wenn da jemand ausscheidet aus der Herrscherlinie, hey, dann verschwindet er ganz schnell mal in einem Sanatorium, irgendwo Schweizer Berge. Selbst Thomas Mann hat darüber geschrieben, Zauberberg. Das ist jetzt nur ein Beispiel für eins von diesen vielen Sanatorien. Und da gab es aber auch dann sehr exklusive, wirklich, wo die Eliten sind. Auch das ist über Jahrzehnte lang so ein Klischee von der Schweiz. Es gibt übrigens diesen einen, wie heißt der nochmal, einen so einen James-Bond-Film noch aus den 60er Jahren, der auch zum großen Teil dort in so einem Schweizer Sanatorium spielt. Also die benutzen auch diese, nein, das sind eben keine Klischees, sondern diese Fakten. Das ist, da gibt es auch eine Sonderstellung. Genauso wie im Bereich der Bildung. Es ist bis heute so, dass die meisten oder ganz viele elitäre Leute aus aller Welt, schicken ihre Sprösslinge in irgendwelche Schweizer Internate, wo die dann auch so auf Linie gebracht werden. Also auch da kannst du diese Tradition erkennen, weil Bildung und Hospitäler, das ist genau das, was eben auch diese Ritterorden ausgezeichnet hat. Also auch da gibt es so eine Überschneidung. Ja. Und diese ganze internationale Gedanke, so, überall findest du das konzentriert in der Schweiz und fragst dich, warum. Ja. Übrigens, wo wir Genf sind, das wollte ich euch auch noch erzählen, auch noch eine persönliche Geschichte aus demselben Jahr. Wir waren also da, das habe ich euch erzählt, da in diesem Eretztal in der Schweiz und wir haben gemerkt, hey, okay, wir sind zur falschen Zeit, am falschen Ort, hier ist nicht das, was wir wollten. Also gut, wir ziehen weiter und wir waren sowieso eigentlich unterwegs Richtung Südfrankreich, auf unserer Quest du Graal, auf der Suche nach dem Graal. Und der Graal, das hat übrigens auch eben zu tun mit diesen ganzen Rittergeschichten. Und ich hatte euch, glaube ich, da woanders da schon mal mehr erzählt von meiner Reise da nach Frankreich. Aber auf dem Weg dorthin sind wir in Genf vorbeigekommen. Genf ist ja ganz im Südwesten der Schweiz und gleich hinter Genf kommt die französische Grenze. Und dann bist du auch gleich ganz schnell in Südfrankreich. Ja. Kommt dann erst die Haute-Provence und dann geht es aus den Alpen langsam aber sicher in den mediterranen Raum rein. Und unsere Reise hat uns dann über Genf geführt. Was ja eh eine große Stadt, möchte man anschauen. Und ey, ich kann euch sagen, ich habe euch schon mal über Venedig erzählt, meine Reise in Erinnerungen in Venedig. Und in Genf ist es ähnlich. Venedig und Genf, ich sage euch, das sind wirklich zwei Städte auf dieser Welt, wo ich am allerwenigsten zurechtkomme. Das ist echt der Hammer. Also diese Städte, die ganze Energie stößt mich einfach ab, wie so ein Magnet. Also ich kann doch gar nichts machen. Ich habe es euch von Venedig erzählt, heute erzähle ich es euch von Genf. Und das war eben mit meiner Lady, wir sind da angekommen in Genf, später Nachmittag. Und die Idee war eh nur halt eine Übernachtung hier und vielleicht da abends sich ein bisschen die Stadt anschauen. Genfer See ist auch wunderschön, die Kulisse rundherum, die Alpen, das ist traumhaft. Und, Und da sind wir in so eine Jugendherberge gegangen in Genf. Ich weiß nicht, ob es da mehrere gibt, aber die war wirklich richtig in der Stadt. Ein riesengroßes Ding. Und vor uns eine ganze Schlange von Leuten, wir stellen uns irgendwann, und hinter uns ein Haufen Leute. Und stand mal so eine halbe Stunde. Und alle Leute halt so einchecken und so. Und als wir dran kamen an die Reihe, da sitzt da vor uns so der Typ, der für die Jugendherberge arbeitet. Und das war so eigenartig. Der hat uns angeschaut. Und ich habe irgendwie, ich schaue ihn auch an und da merke ich, bei ihm passiert irgendwas. Wie, als ob er nicht mehr Herr seiner selbst wäre. Wie, als ob er sozusagen irgendwie das channelt oder sowas. Oder wie ein Werkzeug wird für irgendwas anderes. War ganz komisch. Wir so, ja, bräuchten hier für eine Nacht halt zwei Schlafplätze, so egal was, weißt du, Sammelbedroom, egal. Und der Typ, der hat uns nur kurz angeschaut, der konnte uns dann nicht mehr in die Augen schauen, der hat dann irgendwie so merkwürdige Körpersprache auch gehabt, so wie als ob er irgendwie verwirrt wäre, so ein bisschen Orientierung verloren hat. Schaut man in sein Buch und so und sagt immer nur so, non, c'est pas possible, also es ist nicht möglich und so. Und ich so, wieso ist es nicht möglich? Offensichtlich ein Haufen Leute checken da rein so und hinter uns auch. Und es war jedenfalls so, kein Zimmer für euch, kein Bett für euch. War nicht möglich. Und ich war schon nah dran, mich aufzuregen. Was soll denn das? Weißt du? Ich meine, bloß weil ich jetzt anders ausschaue, willst du mich jetzt diskriminieren oder was? Also, aber irgendwie, okay, ich bin auch, wenn es halt so ist, ich fange da jetzt nicht eine große Szene an. Okay, scheint halt irgendwie nicht zu funktionieren, warum auch immer. Ja, nee, was gehen wir da raus? Und dann, das hat uns schon ganz schön getroffen. Und dann war das wirklich so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähnlich wie da in Venedig, ey, da war eine Energie, die hat uns so ausgenommen, dass wir innerhalb von wenigen Stunden, wir waren insgesamt vielleicht nur 4 Stunden in der Stadt. Also innerhalb der 4 Stunden ist alles passiert, also eben da bei der Jugendherberge und so weiter. Und es hat uns so an Energie gezogen, es war so krass. Wir waren dann irgendwann, sind wir dann doch wieder am Hauptbahnhof gelandet, weißt du, wo halt alle stranden, so, waren wir auch am Hauptbahnhof. Und da haben uns gedacht, okay, halt, wir müssen so schnell wie möglich hier raus. Wann fährt der nächste Zug nach Frankreich? Na, früh morgens um 3 oder 4, den nehmen wir. Aber bis dahin müssen wir jetzt noch hier sein. Und es hat uns so an Energie gezogen. Ich war selten in meinem Leben so klein. Also so ein Mangel an Selbstvertrauen. Hey, wir haben echt Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, wir haben das Heulen angefangen. Das war so krass, weil wir waren so, das hat dir alle Kraft genommen, alles Selbstvertrauen, alles Leuchtende. Also das war echt irgendwie so, oh, wir sind so in so einem, ihr kennt das, wenn man kein Selbstvertrauen hat, dann neigt man auch dazu, sich selber noch kleiner zu machen. Und dann sucht man überall das Negative, was ist mit mir los und wir taugen ja nichts und was machen wir. Das war krass, wirklich, ich glaube seitdem nie mehr wieder war ich in so einer negativen Verfassung wie dort an diesem Abend in Genf. Das war absolut abgefahren. Ja, und irgendwann kommt dann doch der erste Zug, der nach Frankreich fährt, und es war wirklich schon während der Zugfahrt. Du fährst nur ein paar Kilometer, dann kommst du schon über die Grenze und es ist halt noch dunkel draußen, aber du merkst schon irgendwie, wie sich's verändert. Und ausgestiegen sind wir dann 2 Stunden später im Morgengrauen, kurz nach Sonnenaufgang in Avignon. Und hey, boah, das ist wirklich, der Unterschied war so krass. Am Abend vorher waren wir noch den Tränen nahe, so im Sinne, ich tauge nichts. Und dann steigst du in Avignon aus und auf einmal die Energie komplett anders. Das heißt wieder, boah, voll Flow. Und auf einmal passieren wieder erstaunliche Dinge. Man lernt Leute kennen. Alles ist wieder in so einem Flow. Was für eine Umwandlung innerhalb von wenigen Stunden. Und der Raum ist auch nicht weit voneinander geteilt. Also das ist nur meine eigene Erfahrung halt mit Genf. Und das ist wirklich, darum geht es nicht um, dass ich irgendwie schlecht reden möchte über die Genfer Menschen. Auch der Typ dort in der Jugendherberge, ich bin dem nicht persönlich böse. Ich glaube nicht, dass der das aus freiem Willen gemacht hat. Wahrscheinlich hat er es später gar nicht gecheckt. Oder wahrscheinlich hat er sich später gar nicht an uns erinnert. Das war wie so eine Begegnung irgendwie außerhalb von der Dimension. Vielleicht war es auch, so sehe ich das, ich weiß es natürlich nicht, aber vielleicht war es auch so eine Art Schutz. Manchmal kann auch das, du wirst hier weggejagt, aber es kann auch manchmal sein, um dich zu schützen. Weil einfach, hey, du gehörst ja nicht her. Pass auf. Wirklich deine Energie hier, nee, komm, Cello, schleich dich. Kann auch manchmal sozusagen dich selber schützen. So. Also ich bin da jetzt keineswegs böse oder sowas, möchte jetzt irgendwie schlecht über Schweizer sprechen. Hey, Genf, super schöne Stadt. Es ist halt für mich rein persönlich. Gleiches gilt für Venedig oder so. Da konnte ich auch nicht sein. Und Genf ist das auch ganz krass. Jo, was haben wir denn jetzt noch so an Indizien? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt so die wichtigsten schon genommen habe. Also Genf, internationale Diplomatie, internationale Organisation. Wir hatten schon das Wappen der Schweiz. Ja, das war auch noch so ein kleiner Punkt. Die Pferdezucht im Kloster einsiedeln. Kloster Einsiedel, auch sehr interessant, gibt es eine schwarze Madonna, auch da wieder schwarze Madonna, Tempelritter, das ist ein Connection. Weil diese schwarzen Madonnen in Europa, da habe ich eine eigene Sendung drüber gemacht, das hat alles zu tun, auch das geht alles in diese Ära der Kreuzfahrer. So. Und das hat eine gewisse esoterische, okkulte Bedeutung auch. Templer sind auch wieder on fire. Kloster Einsiedeln ist eins von den Klöstern mit einer schwarzen Madonna, wo auch Leute hinpilgern und die da auch ihre Rolle spielt bei dem Gründungsmythos von dem Kloster. Aber was hier auch interessant ist, Kloster Einsiedeln hat die älteste Pferdezucht in Europa, wenn es um, und ich bin bei Pferden nicht so fit, wenn es um Vollblüter geht, arabische Hengste. Ja, also ich meine, es gibt ja bei den Pferden ganz viele verschiedene Rassen und hier in Europa sind es halt eher diese Kaltblüter, sehr kräftige Tiere, die auch die Tempelritter in der Schlacht hatten, so Riesenrösser. Ja. Aber die Araberpferde, die sind viel schneller, die sind ein bisschen kleiner, aber halt, der ist boah, super schnell. Alle Rennpferde heute sind alles Araberhengste. Und ich glaube, in der Pferdezucht spricht man dort von Vollblut oder Araberblut. Und die älteste Vollblutzüchtung in Europa, das Gestüt, das ist in Einsiedeln. Wo auch schon, klar, es ist kein Beweis, aber wo man auch denkt, okay, das ist in der Zeit entstanden. Es hat diese schwarze Madonna-Connection und vielleicht ist es auch, geht diese Pferdezucht auch zurück auf die Kreuzzüge. So. Ein wunderbares Bild habe ich hier noch vor euch am Start. Das ist das hier. Das kennen wir auch alle. Schweizer Taschenmesser. Aber das hat auch diese Symbolik, oder nicht? Denn was ist ein Messer vor allem? Vor allem ist es die Klinge. Es geht um die Klinge. Es geht um geschärften Stahl. Und es rein soll in der Welt der Symboliken, würde ich sagen, ist das, ich sehe dort eine Klinge. Legendär ist sie doch, die Schweizer Klinge. Auch da wieder mit dem Kreuz. Es muss drauf sein auf diesem Taschenmesser. Und die Klinge ist das Symbol des Schwerts, kannst du sagen. Das ist symbolisch, hat es die gleiche Kraft wie ein Kreuzritterschwert, was da heute immer noch ist. Die besten Taschenmesser der Welt, die besten Söldner der Welt, die besten Soldaten der Welt. Ja, interessant. Es gibt manche Sachen, die sich rund um die Schweiz ranken, werden dann auch richtig freaky. Da weiß ich dann gar nicht mehr, wie sehr ich da mitgehen möchte. Aber ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten und euch das selbst überlassen. Der Name Schweiz zum Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, der Name Schweiz, Schwitz, das bezieht sich etymologisch auf Schwestern. Switzerland, Schwisterland. Und ich hab versucht, das auch nachzurecherchieren. Und interessanterweise weiß man nicht, woher der Name Schweiz kommt. Ja, es gibt auch den Kanton Schwyz. Und da gibt es wohl auch einen Ort Schwyz. Und von dort kommt es wohl. Aber was es bedeutet, was es für eine Wortbedeutung hat, weiß man nicht. Sehr interessant. Also Etymologie kann es nicht nachempfinden, aber das ist, wie es manche Leute deuten. Schwesterland. Auf Französisch, Schweiz ist Französisch wie es Deutsch, ist auch das wichtig in dieser Geschichte. Die sagen ja Swiss und manche sagen Swiss ist abgeleitet aus Sœur de Isis, die Schwestern von Isis. Ich weiß nicht, ob das valide ist, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Da gibt es mehrere abgefahrene Sachen, so, die ich jetzt auch im Laufe meiner Recherche entdeckt habe. Zum Beispiel das nächste, das ist wirklich, ey, was für eine krasse Geschichte. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Sage ich euch von vornherein. Ihr kennt alle den Ku Klux Klan. Denkt ihr, hey, was hat das jetzt hier zu tun? Ku Klux Klan, das ist also diese, ja, was ist das überhaupt? Ich nenne es mal eine Organisation. Es ist auch eine Art Orden, der in den Südstaaten der USA gegründet wurde nach dem Bürgerkrieg und der eine zutiefst rassistische Ideologie fährt. Ihr kennt den Ku Klux Klan, die halt Schwarze verfolgen und töten und so weiter. Und es gibt Leute, die sagen, der Ku Klux Klan hat auch diese lange Traditionslinie, die bis reinführt in Schweiz und Ritter. Ku Klux Klan soll eine Verballhornung sein von, pass auf, Kuh-Glocken-Clan. Also meine erste Reaktion war so, zieht die Augenbraue hoch, echt? Das klingt mir jetzt doch ein bisschen konstruiert. Als ob man, wobei Kuh-Glocken-Clan natürlich interessant ist, woher diese Worte stammen sollen, weiß man nicht. Also es ist kein Englisch oder so, das klingt schon irgendwie wie so Zaubersprüche oder sowas. Aber ob Kuh-Glocken-Clan Kuh-Glocken-Clan von Kuh-Glocken-Clan kommt, klingt erstmal so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, nicht wahr? Aber ich habe, wenn du dann weiter recherchierst und dann schaust du mal auf das Logo vom Ku Klux Klan, dann staunt man doch, denn das Logo ist das hier. Das ist das Logo, das Wappen vom Ku Klux Klan. Und was sehen wir da? Das ist ein Schweizer Kreuz. In der Mitte dann noch dieser Blutstropfen und so. Aber auch hier wieder die Farbgebung schon mal. Weiß, Rot, Schwarz, Kreuz. Das bezieht sich alles auf diese Ritterlinie. Was hat das jetzt aber in den Südstaaten zu tun? In einer völlig anderen Zeit. Wo kommt das her? Naja, also als ich das gesehen habe, habe ich mir doch gedacht, hey, boah, das ist aber doch komisch. Dann habe ich mal noch ein bisschen weiter nachrecherchiert. Der Ku Klux Klan wurde gegründet der 1860er. Und man weiß, wer den gegründet haben. Das sind keine Schweizer Namen, sondern alles irgendwelche Amerikaner, so Südstaatler. Aber der Ku Klux Klan hatte schon wieder einen Vorgänger, eine noch obskurere Gruppe, auch eine Art Orden. Und wie gesagt, da geht es nicht nur darum, dass jetzt das rein politisch irgendwie irgendwelche Rassisten sich zusammentun, sondern es hat auch eine okkulte Bedeutung, dieser Ku Klux Klan. Das ist auch ein okkulter Orden, die auch gewisse esoterische Rituale auch praktizieren und so weiter. Das ist nicht nur politisch. Und die Vorgängerorganisation vom Ku Klux Klan, die gegründet wurde in St. Louis, St. Louis, da sagt schon der Name, St. Louis, das ist auch, da geht auch dieses französische Erbe rein in die USA. Der Vorgänger vom Ku Klux Klan, der hieß The Sons of Malta, die Söhne von Malta. Und da hast du auf einmal wieder die Connection. Malta, Malteser Ritter, auch dort, wenn du die Flagge anschaust von Malta und so weiter. Und auch da, die Sons of Malta, das ist halt wieder so, ja, so eine Gruppe, die sich eben auch mit dieser esoterischen Seite beschäftigen. Man kommt da immer wieder drauf. Und wenn man jetzt meint, ja, aber das wird schon nichts miteinander zu tun haben. Hey, diese Connection, dieses Esoterische, diese Linie, die sich auf Ritterorden bezieht, das siehst du ganz oft. Das siehst du auch in den ganzen Zeit, die hin zur Gründung von Nazi-Deutschland geführt hat. Das ist auch ein super spannendes Thema. So die okkulten Hintergründe der NSDAP. Was da schon im 19. Jahrhundert lief, Neo-Templer-Orden, weißt du, und diese ganzen Sachen, hochspannend. Das heißt, das ist nicht so an den Haaren herbeigezogen, dass da auch in Amerika sich halt gewisse Gruppen gebildet haben. Ob die jetzt wirklich so eine Kontinuität haben zu den Ritterorden oder ob sie es einfach nur gerne hätten, Wannabes waren, das weiß man natürlich nicht. Aber es gibt halt diese Linien, und die sich da über die Jahrhunderte hinweg ziehen, so. Ja, also selbst solche Sachen gibt es. Es gibt dann noch abgefahrene Sachen. Diese Connection eben, die ich euch schon erwähnt hatte, hier mit den Sœur de Isis. Diese Verbindung von Schweiz, und das Verbindeglied wären eben die Tempelritter, die Verbindung von Schweiz hin zum alten Ägypten, zu den Pharaonen. An der Stelle möchte ich, das muss man zumindest hier erwähnen, weil er auch durchaus eine Quelle ist, möchte ich Dr. John Ross erwähnen. Das ist ein Südafrikaner, der in der Schweiz lebt, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, und der ist einer der wenigen, überhaupt über dieses Thema auch Informationen bringt. Und der hat mal einen Film gemacht auf YouTube, ist schon einige Jahre her, der hieß sowas wie die Pharaonen-Show. Und er hat mehrere Filme gemacht. Und da ist eine der wenigen Sachen überhaupt, wo dieses Thema mal zur Sprache kommt. Aber ich kann es auf der anderen Seite, sage ich euch ganz ehrlich, auch Jean Ross nicht bedingungslos euch empfehlen, weil der scheint mir doch auch eine sehr persönliche Agenda zu haben und die wahrscheinlich aus seinem Leben auch zu tun hat. Er berichtet auch drüber. Auf jeden Fall ist der ist schon wirklich Schweizer Hasser und das bin ich nicht. Und der greift auch manchmal wirklich auch die Leute an. Das gefällt mir alles gar nicht. Aber ich möchte es zumindest erwähnen. Ja, könnt ihr euch vielleicht selbst ein Bild machen von. Und auf jeden Fall, der thematisiert es halt oder der stellt dieses Thema so dar. Der sagt sozusagen, diese ganzen Schweizer Eliten, ich stelle diese Connection zu den Templern her. Er sagt, geht da weiter und er sagt, diese Schweizer Eliten sind im Grunde genommen direkt Nachfahren von den Pharaonen in Ägypten. Und das klingt jetzt natürlich auch beim ersten so völlig an den Haaren herbeigezogen und das ist doch zu abgefahren. Aber wie gesagt, wenn du diese Tempelritter anschaust, die könnten genau das Missing Link sein. Weil die Templer eben auch ständig diese Pharaonen-Connection haben, sich damit beschäftigen, gewisse Symbolik und möglicherweise auch okkultes, esoterisches Wissen halt transportieren. Ne? Aber auch da, als ich das so gehört habe und vieles von dem, was er sagt, ist auch so ja, überspitzt und ich weiß nicht, ob ich mit dem mitgehen kann. Aber ein paar interessante Informationen sind auf alle Fälle dabei. Aber diese Grundidee, dass die Schweiz irgendwas sozusagen mit den ganz mächtigen Strukturen aus dem alten Ägypten zu tun haben, kam mir dann doch komisch vor. Aber ich habe auch da weiter recherchiert und dann stoße ich irgendwann auf einen Artikel, aus einer 20min.ch heißt das. Es ist ein Mainstream-Medienportal, Nachrichtenportal aus der Schweiz, Mainstream. Ja. Und da gibt es einen fetten Artikel drin, der hat schon in der Überschrift, jeder zweite Schweizer ist direkt mit dem Pharao Tutanchamun verwandt. Genetisch, haben sie festgestellt. Wo ich mir auch denke, okay, also das ist ja, wie soll denn das denn kommen? Was ist denn das für eine Connection? Wie kann das sein? Und das, wenn du es nur als einzelne Nachricht hörst, steht das wie so ein Kuriosum da. Es gibt übrigens auch diese Connection hin zu Boris Johnson, heute so Ministerpräsident in England. Der hat auch diese selbe Genetik. Das steht in der englischen Zeitung drin. Das ist keine Geheimnisse. Man schmunzelt eher darüber. Aber es ist dann doch wieder, wo ich mir ein bisschen am Kopf kratze und frage, naja, vielleicht muss man das doch ernster nehmen oder halt mal genauer schauen. Aber das überlasse ich euch. Wie gesagt, wenn, dann sind diese Tempelritter dort, könnten die mögliche Connection sein. Ne? Ja, und das ist vielleicht, was überhaupt dieses ganze Thema, was ich euch heute hier erzählt habe, so wichtig macht. Es ist eben nicht nur ein historisches Thema und nicht nur für Schweizer interessant. Hey, know your history, sage ich euch immer wieder. Kennt eure Geschichte, ist wichtig. Sondern das fügt sich ja ein in so ein größeres Geschichtsbild, so einen größeren roten Faden, über den ich ja oft spreche, was vielleicht auch ja, wirklich auch eine Lebensaufgabe ist, ein Thema, das ich mein Leben lang beschäftige, die Geschichte der Oligarchie, wie sich dieses oligarchische Denken, das Gelddenken, das Rechtsdenken, Geld und Recht hängen da miteinander zusammen, wie ich letztens auch versucht habe, im Detail auch aufzuzeigen. In dieser Oligarchengeschichte, wie sich das von Venedig aus, diese Republik Venedig, die Hauptstadt der Oligarchie war, wie sich das denn so verschoben hat, nördlich der Alpen, Schweiz, Deutschland, Amsterdam, später dann England, City of London, dann da dieser imperiale Gedanken gekommen ist und es geht weiter bis in unsere heutige Zeit. Da spielt halt dieses Thema, was wir heute haben, dass die Schweiz ein Staatskonstrukt wäre, ein okkultes, ein esoterisches, ein verborgenes Staatskonstrukt wäre, von den Tempelrittern, die eben nichts anderes waren als eine supranationale Organisation, die eng verbunden waren mit den Venezianern. Hey, das würde sich halt wunderbar dort einfügen, als ein Link. Sowohl geografisch, das ist die Verbindung weil fragen mich immer wieder Leute, ja, wie ist es gekommen damals von Venedig, wie hat sich die Macht da nach Europa geschiftet? Das ist nicht nur an einem Tag passiert, das sind so Übergänge, aber genau diese Sache wäre ein entscheidender Übergang, dass eben die Schweiz, gerade die Innerschweiz, dass das so ein Stronghold ist von diesen oligarchischen Templergruppen. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig. Mir geht es nicht darum, wie gesagt, irgendwie die Schweizer zu bashen. Ich weiß, wir haben viele Zuschauer in der Schweiz und hey, mein Herz ist mit euch. Das ist, weil es geht letztens immer nur, wir sind das einfache Volk. In den Plänen von den Mächtigen zählen wir nicht. Das ist das Entscheidende. Die sind supranational. Und national ist eh schon der Begriff, so ein moderner Begriff. Die stehen über den Völkern. Verstehst du? Keiner von denen fühlt sich irgendwie loyal zu irgendeinem Volk oder zum Volk, zum einfachen Volk, zu den einfachen Menschen. Da gibt es keine Loyalität. Die haben ihre eigene Agenda, die spielen ihr eigenes Spiel. Und deswegen ist es kein Angriff auf die Schweiz. Ich respektiere die Schweiz voll als eigenes Land, als Staat. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, naja, Schweiz ist halt auch irgendwie so klein Deutschland. So, nee, es ist ein Riesenunterschied, ist mir völlig klar. Ich respektiere auch die französische Schweiz. Schweiz ist ein schönes Land und so weiter. Was es hier geht, ist diese supranationale Struktur. Und das ist aber genau der Charakter der Schweiz, diese ganzen internationalen, ob es Schulen sind, ob es Organisationen sind, ob es UN ist, ob es die Sanatorien sind. Diese Leute stehen supranational. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, eben das aus heutiger Sicht zu sehen. Es ist nicht nur jetzt dieses Thema nicht nur für Schweizer interessant oder jetzt für Geschichtsfreaks, sondern da kommen diese Strukturen her, die wir heute sehen. Heute sprechen wir so von Globalisierung und ach ja, da sitzen dann die hier in, wie heißt das, der Ort nochmal, verdammt, da auch in den Schweizer Bergen, wo sie doch jetzt sind, hier World Economic Forum, Davos. Es gibt da auch keinen besseren Ort, wo die sich treffen können als dort in der Schweiz. Versteht ihr, das ist kein Zufall. Ich meine, die hätten sich genauso in Österreich treffen können oder in Oberitalien, das ist auch schön. Ne? Nee, das ist Schweiz. Und Deswegen ist dieses Thema so wichtig, weil es zum einen eben Mosaik ist, innerhalb von diesem roten Faden, alternative Geschichte in einer Weltgeschichte, europäische Geschichte, aber auch bis zum heutigen Zeitpunkt. Und weil das eben ein Link ist hin zu den Finanzzentren, über die ich letztens auch gesprochen habe, weil die ganze Schweiz ist sozusagen ein Finanzzentrum. Diese ganzen Ideen, Bankgeheimnis, überhaupt diese ganze Geheimniskrämerei, geheimes Militär, das ist alles genau im selben Charakter wie eben diese mittelalterlichen Ritterorden. Das ist genau das. Also es gibt nach außen gibt's eine Fassade, die man sich zeigt, die ist schön, die ist sauber. Und dahinter, da spielen sich ganz andere Dinge ab. Ja. Und deswegen ist dieses Thema so super wichtig. Und es ist erstaunlicherweise auch ein Thema, was relativ unbekannt ist. Lass mich das vielleicht zum Schluss sagen. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon ganz lange. Die ersten Fragen, habe ich euch ja gesagt, habe ich mir schon als ganz junger Mensch gestellt. Ja, irgendwas ist da komisch. Warum ständig diese Sonderrolle? Wie kommt das überhaupt so? Und jetzt so diese Grundthese, die ich immer noch als These formuliere, mit einem Fragezeichen am Ende, wurde die Schweiz von Tempelrittern gegründet. Es ist nur eine These, aber es ist deswegen eben so wichtig, weil es halt diesen Link darstellt, weil es halt wunderbar einfügt, weil dann viele Dinge noch mehr Sinn ergeben und du noch mehr Connections findest. Und ich hoffe, ich habe jetzt mir so die wichtigsten Dinge durchgebracht. Schau ich nur noch mal, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich hätte noch irgendwie so ein wichtiges, schönes Ding vergessen. So. Aber im Grunde sollten das so die Indizien gewesen sein. Ja. Yeah. Ach nee, eins habe ich noch, ja, genau, noch ein, zwei kleine Details, ja, da hatte ich noch. Zum einen, als es um den Bereich ging, Religionstoleranz, die Schweiz hat, und da möchte ich noch darauf eingehen, auf die wichtige Rolle, die auch die Reformation, oder die Schweiz in der Zeit der Reformation hatte. Wir in Deutschland, wir sehen immer nur Martin Luther. Okay, that's fair, ja, der größte Deutsche und so, habe ich ja schon mal drüber erzählt. Aber wenn du das als Ganzes anschaust, Reformation, das sind mindestens so wichtig wie Martin Luther, sind auch die Schweizer Reformatoren. Zwingli, der Reformator Zwingli, der war ursprünglich auch im Kloster Einsiedeln, war der Priester, aber das ist wahrscheinlich auch nur Zufall. Und Reformatoren wie Calvin, diese Leute, die haben im Grunde genommen eine Religion, eine Variante des Christentums erfunden, die das Christentum für die Banker war. Bis zum heutigen Zeitpunkt. Weißt du, im Calvinismus, bei Luther ist es auch schon so, aber bei Calvin ist es noch viel offensichtlicher, das ist Kapitalismusreligion. Gott belohnt dich mit deinem Reichtum. Wenn du ja reich und mächtig bist auf dieser Welt, egal mit welchen Schurkereien du dir dein Geld angehäuft hast, ist das nur ein Beweis, dass du in Gottes Gunst stehst. So haben die argumentiert. Das hat auch ganz viel Einfluss genommen letztens auf USA, auf die Gründung von der USA, was eben auch kein katholisches Land in dem Sinne ist, obwohl es auch Katholiken gibt. Also das wollte ich nochmal erwähnen, ganz wichtig, Schweizer Einfluss auf die Reformation. Und das ist dieselbe Idee, wie die Tempelritter schon vorher hatten. Also man beschäftigt sich auch mit anderen Möglichkeiten des Christentums, man beschäftigt sich mit Häresien und so weiter. Also da gibt es auch eine Übereinstimmung. Und zumindest wollte ich es auch noch erwähnt haben, dass auch in der Zeit der Hexenverfolgung, die nicht im Mittelalter war, sondern in der frühen Neuzeit, 16., 17. bis ins 18. Jahrhundert in der Schweiz, die letzte Hexe, die je in Europa verbrannt wurde, war in der Schweiz. Im freaking 18. Jahrhundert. Und tatsächlich sind die Hexenverfolgungen auch nirgendwo so krass gewesen in Europa wie in der Schweiz. Schweiz steht dort auch ganz, ganz vorne. Und auch das ist wieder so ein Thema, was irgendwie widerspiegelt, auch diese Geschichte von den Templern, ne? und dem Kreuzzug gegen die Albigenser, den wir da schon im Mittelalter hatten. Also auch in den Hexenverfolgungen spiegelt sich das noch wieder. Ja, das wollte ich auch noch erzählen. Also auch das ist nochmal ein Hinweis darauf, auf diesen besonderen Charakter, den die Schweiz auch hat. Schweizer Reformation. Das sind alles Ideen, mit denen sich Tempelritter schon früher beschäftigt haben. Jo, das soll es aber gewesen sein. Blick auf die Uhr sagt, wir sind auch schon weit vorangeschritten. Ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen. Ich hoffe wirklich, meine Schweizer Brüder und Schwestern, aber ich bin mir auch sicher, werden mir das nicht böse nehmen. Hey, schau, wen habe ich nicht schon alles kritisiert? Ich habe hier kritische Sendungen über Religion gemacht, über Islam, über Judentum, über Christentum. Ich habe kritische Sendungen gemacht über Nationalismus in Deutschland, ich rede ganz oft über England, dieses englische Imperium, USA, heute halt über die Schweiz. Aber es geht nie um die Menschen und ich glaube, ihr wisst das auch. Und wahrscheinlich überstrapaziere ich das nur, um das halt klarzustellen. Aber mach mir da eigentlich keine Sorgen. Weil um was es geht, ist, wie gesagt, das sind supranationale Geschichten. Jo, damit aber jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bin gespannt auf eure Kommentare. Übrigens, das wollte ich noch anmerken. Letztens hatten wir mal eine Sendung gemacht, so Feedback, so Fragen und Antworten. Das ist auch sehr gut von euch angenommen worden. Und das werde ich bestimmt wieder mal machen. Deswegen, wenn ihr auch so Fragen habt, schmeißt es rein in die Kommentare. Ich werde da ein Auge drauf haben. Auch wenn ich da nicht groß antworte, aber ich schaue dann schon drauf. Und werde das dann vielleicht bei Gelegenheit wieder aufgreifen. In dem Sinne, unterstützt uns weiter. Schönes neues Merch. Übrigens Linkshänder-Taste, habe ich schon gesagt. Ne? Und ja, damit euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ciao.